Manche behaupten, Lesen und allzu viel Nachdenken raubten der Welt ihren Zauber. Denn mehr Lesen und Bildung mache unsicher und ängstlicher. Warum? Weil sie den Glauben an die Festigkeit der Welt erschüttern. Dabei zeigt jeder Herbst aufs Neue, dass die Festigkeit der Welt ein Mythos ist. Blätter, die fest am Baum waren, lösen sich, fliegen durcheinander und die Welt ändert Temperatur und Farbe. Auch mit der Buchmesse kommen neue und bewegende Bücher, die es in sich haben und frische Luft in unsere Köpfe wehen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Osten in Frankfurt am Main oder zu Hause oder wann immer Sie wollen in unserer Dreisat- oder ZDF-Mediathek. Wie immer haben wir 4 neue Romane für Sie ausgesucht und das machen wir immer ein paar Wochen vorher und dann haben wir zu unserer Überraschung im Nachhinein festgestellt, dass diese 4 Romane alle was verbindet. Die haben nämlich alle Teenager bzw. junge Erwachsene als Hauptfiguren und damit Menschen in der großen Krise. 4 spannende Bücher mit großen Themen und dann gibt es natürlich noch unsere 4 Buchtipps, die wir Ihnen ans Herz legen wollen, weil wir von diesen Büchern wirklich überzeugt sind und finden, Sie sollten sie lesen. Wir, das ist das wunderbare literarische Trio und mit mir zusammen sogar ein Quartett sozusagen. Sandra Kegel, Germanistin, Romanistin und Redakteurin für Literatur und literarisches Leben im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen. Barbara Finken, Professorin für allgemeine Literaturwissenschaft und romanische Philologie an der Universität München und Katrin Schumacher, Literaturredakteurin, Redaktionsleiterin bei MDR Kultur, zuständig für Literatur, Film und Bühne. Und Sie dürfen gerne jetzt klatschen. Danke. Unser erster Romanautor ist Lyriker, Kanadier mit niederländisch-tamilisch-singalesischen Wurzeln. Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, Sie kennen ihn alle, er ist weltbekannt. 1992 veröffentlichte Michael Ondaatje sein Buch Der englische Patient, das verfilmt wurde, 9 Oscars bekommen hat. Und der Roman erhielt in diesem Jahr, also 2018, den Golden Man Booker Prize. Das ist nämlich der Preis für das beste Buch aus 50 Autorinnen und Autoren der letzten Jahre eben. Ein extrem erfolgreicher Autor, von der Kritik hoch gelobt. Anils Geist, einer seiner Romane, ist eines meiner Lieblingsbücher. Das beantwortet aber noch lange nicht die Frage, was macht ihn denn eigentlich so groß? Was zeichnet ihn aus? Warum ist er so bekannt?
Na, er ist ein sehr versierter und sehr genauer Erzähler, der auch immer wieder Erwartungen durchkreuzt. Das ist das, was ich an ihm mag. Also der neue Roman, der fängt, der Krieg hört 45 auf und der Roman erzählt uns, dass der Krieg nicht aufhört, sondern weitergeht. Er fängt 45 an und sagt, der Krieg für die Kinder, das werden wir dann gleich sehen, fängt eigentlich erst an nach dem Kriegsende. Also das Ereignis, die Historie sagt uns, ist passé, aber es geht weiter und wird ins Private verlagert und das erzählt er wirklich sehr beeindruckend.
Warum ist er so anerkannt?
Er ist anerkannt, weil er ein Meister des Ambivalenten ist, würde ich jetzt mal sagen, des Hybriden. Also er vermeidet jegliche Form der Vereindeutigung. Es gibt keine einfachen Antworten, es gibt keine einfachen Zugänge, sondern er arbeitet mit Partikeln, die er so glänzen lässt und von jeder Seite beleuchtet, dass
aber trotzdem nicht kompliziert, oder?
Doch, in der tiefen Struktur würde ich sagen, ist es kompliziert, aber es ist unheimlich geschmeidig erzählt. Und wir werden ja gleich auf Kriegslicht kommen, das hat dieselbe Verfahrensweise wie sein berühmter Roman Der englische Patient.
Sebald als James Bond, hat meine Literaturkritikerin gesagt. Und das finde ich, ist fast die Sache eigentlich sehr gut zusammen. Ja, also es ist ein Krimi, es ist durchaus auch ein Krimi, aber es hat einfach eine unglaubliche historische Dichte und eine Akribik, also eine absolute Detaildichte. Und es erzählt die Geschichte immer so, dass man wirklich völlig überrascht ist. Und es erzählt sie so, dass man sie kaum wiedererkennt eigentlich. Ja, das heißt, man liest wirklich eine andere Geschichte über die.
Gut, dann gucken wir uns mal an, worum es in dem Buch geht. Kriegslicht, erschienen im Hansa Verlag. Und darum geht's.
Die heile Welt von Nathaniel und Rachel zerbricht im Jahr 1945. Ihre Eltern offenbaren ihnen, dass sie beruflich das Land verlassen müssen. Die Kinder sollen erst einmal in London zurückbleiben.
Anfang September wurde der Überseekoffer aus dem Keller geholt und wir sahen zu, wie sie ihn mit Kleidern, Schuhen sowie Dingen und Utensilien füllte, die man, wie sie sagte, in Fernost wohl nicht bekommen könne.
Die Mutter lässt ihre beiden Kinder in der Obhut zweier Männer zurück, die ihnen sofort irgendwie ungewöhnlich erscheinen. Die zwei dubiosen Betreuer ziehen in das Londoner Haus der Familie ein. Der Falter und der Boxer haben undurchsichtige Jobs, kümmern sich aber um Haushalt und Kinder. Unkonventionell leben die Geschwister von nun an. Nathaniel bekommt seinen ersten Job. Er arbeitet als Spüler in einem Hotel und wird dort in die Welt der Sexualität eingeführt. Dem Boxer assistiert er bei dessen dubiosen Geschäften. Bei Nacht und Nebel schmuggeln sie Windhunde ins Land. Tiere, die bei Hunderennen starten sollen, aber niemals eine Chance auf Gewinn haben.
Die Hunde, die wir hatten, waren Nieten, deren Vergangenheit nicht nachgewiesen war. Entweder aus einem Schloss entführt oder einer Fleischfabrik entronnen.
Die beiden Männer sorgen auf ihre spezielle Weise durchaus rührend für die Geschwister. Die Eltern ersetzen können sie nicht. Vor allem die Mutter fehlt. Bis zu dem Tag, als sich deren Geschichte als große Lüge erweist.
Rachel nahm mich mit in den Keller. Und da stand unter einer Plane und neben mehreren Schachteln, die sie weggezogen hatte, der Überseekoffer unserer Mutter.
Eindeutig, sie ist nicht weggegangen.
Warum hatten ihre Eltern gelogen? Wo waren sie jetzt? Schritt für Schritt gelangen die Kinder zu der Überzeugung, dass ihre Mutter eine Agentin war und vielleicht auch noch ist. Sind auch der Falter und der Boxer Agenten des britischen Geheimdienstes? Immer wieder tauchen unbekannte Verfolger auf, die die Jugendlichen bedrohen und attackieren. Falter und Boxer beschützen die Kinder so gut es irgend geht. Falter wird das mit seinem Leben bezahlen. Das große Rätsel um seine Eltern wird Nathaniel noch weit bis in sein Erwachsenenleben begleiten.
Könnte man sagen, Frau Finken, dass das so eine Art Metabuch ist, also ein Buch darüber, wie wir eigentlich versuchen, uns das, was unsere Eltern sind, zusammenzusetzen?
Das ist es sicherlich auch. Es ist sicherlich ein Buch darüber, dass die Kinder nicht verstehen, was los ist und dass sie sich im Nachhinein durch die Archive diese Geschichte überhaupt rekonstruieren. Aber was ich an dem Buch so interessant finde, ist, dass es eigentlich gegen die übliche Geschichtserzählung von Nationalkriegen, die dann zum Sieg führen und beendet sind, eigentlich von der völligen Entgrenzung des Krieges berichtet, der innerhalb der Familien stattfindet zwischen Mann und Frau, der in allen Ländern stattfindet, der stattfindet, nachdem der Krieg schon beendet war. Und ich würde sagen, das ist auch eine Vorgeschichte des Jugoslawienkrieges. Das heißt, es ist eigentlich das Aufbrechen des Narrativs von Nationalkriegen zugunsten von generalisierten Bürgerkriegen, in dem alle eigentlich gegen alle kämpfen und der Nachkrieg eigentlich fast eine ähnliche Aggression freisetzt, bis in die Landesgrenzen hinein, wie das der nationale Zweite Weltkrieg.
Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil der Roman macht das ja an keiner Stelle, wie soll ich mal sagen, so fett mit dem Zeigefinger deutlich, dass das dass er eine politische Message hat. Aber das, ich würde auch sagen, das steckt genau drin.
Ja.
Es gibt dieses wunderbare Motto, was er voranstellt. Das heißt, die meisten großen Schlachten werden in den Falten von Landkarten ausgetragen. Und ich finde, das macht den Inhalt sehr, sehr klar. Was passiert, wenn ich eine Landkarte falte? Da werden Linien durchbrochen, da werden andere Nachbarschaftsverhältnisse geschaffen, da werden auch andere private Verhältnisse geschaffen. Bei den Kindern zum Beispiel, die plötzlich ihre Eltern nicht mehr haben, sondern Figuren, die von der Mutter eingesetzt werden, um auf die Kinder aufzupassen. Also in den Falten sind Unschärfen, da liegen die Krümel, wie auch immer. Also das ist das, was er hier ja auch erzählt.
Die Stellvertreterfiguren, die er permanent einsetzt für die Eltern, für die kriegsführenden Parteien. Aber bei dem ganzen Lob möchte ich vielleicht mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Ich habe ja tatsächlich ein bisschen ein Problem mit der Erzählperspektive. Dieses Buch wird ja von Nathaniel, dem Sohn, den die Eltern zurücklassen, erzählt in erlebter Rede, der, als er dann ein Erwachsener ist, dann auch noch das Schicksal seiner zu Tode gekommenen Mutter recherchiert und am Ende auch lösen wird. Er weiß es aber natürlich von Anfang an. Und Dativ bringt aber unglaublich erzählerischen Aufwand, um diese Konstruktion glaubhaft zu halten. Da, finde ich, funktioniert der Roman nicht mehr. Er weiß es.
Was? Fand ich überhaupt nicht, das stimmt zwar, dass die Erzählperspektiven sozusagen eigentlich von hinten gedacht sind, aber ich finde, in den einzelnen Kapiteln merkt man das nicht, weil die Perspektive immer in sich in diesen Kapiteln klar ist.
Aber ich denke, das Raffinierte daran eben ist ja, dass die hermeneutische, das heißt, dass man nicht mehr verstehen kann. Und es stimmt, dass ein Rätsel gelöst wird, nämlich er erkennt am Ende, dass er der Vater dieses Kindes ist. Und er weiß am Ende, wer seine Mutter umgebracht hat. Insofern gibt es zwei Rätsel, die gelöst werden. Aber was gelöst wird, ist ja immer nur, dass es keine Harmonie gibt und dass es eigentlich keine Verbindung stimmt. Und das ist ja genau das Problem der Geheimcodes. Die Mutter ist ja
Dechiffriert
und chiffriert. Also es geht also darum, was kann man eigentlich lesen und wie kann man das eigentlich lesen? Und man kann vielleicht sagen, ein leichter künstlerischer Rückfall ist tatsächlich der, dass das hermeneutische Rätsel gelöst wird. Er ist der Vater des Kindes, er sieht es zwar nicht, er wird es nie der Mutter sagen.
Also hermeneutische Rätsel, das Rätsel des Verstehens.
Ja, genau, das Rätsel des Verstehens. Er weiß, von wem vielleicht nicht, aber von wo und aus welchen Gründen seine Mutter umgebracht wird. Das heißt, eben gelingt eine Rekonstruktion dessen. Das heißt jetzt nicht, dass sich sonst irgendjemand versteht. Ja? Und der Boxer belügt ihn bis zum Schluss und deine Schwester wird nie mehr mit ihm reden. Es gibt kein Verstehen in diesem Roman. Er versteht seine Mutter nicht. Er versteht letzten Endes auch nicht genau, warum die das getan hat. Das heißt, Verstehen ist eigentlich das Thema des Buchs. Das finde ich ziemlich raffiniert.
Und das ja, obwohl er gleichzeitig in den Beschreibungen so super detailliert und genau ist.
Genau.
Also der ist ja nicht irgendwie schwurbelig oder da versteht keiner was, sondern das ist ja sehr konkret, was er schildert. Und ich finde brillant, brillant geschrieben.
Super praktisch, ja. Also er versenkt ja auch so kleine Rätsel im Text, die einen dann wiederum freuen. Also wenn das Kind Nathanael, der Sandmann von E.T. Hoffmann, also in so einer Filiation steht mit einem Kind, was gewissermaßen von jemandem, der ihm Sand in die Augen streut oder mit Okularen hantiert, wie soll ich sagen, ne, mit ihm zu tun hat. Und auch solche, die Mutter liest Schnitzler, Casanovas Heimfahrt, das ist ein Spionageroman, ja. Also Schnitzler, von dem dieser großartige Satz stammt, Sicherheit ist nirgends, ja. Also es gibt da Ketten, die man aufmachen kann in dem Roman, so kleine Rätsel, mich freuen die beim Lesen.
Aber es ist eben diese Brillanz, mit der das gemacht ist, dass finde ich auch so auffällig ist in diesem Roman. Es ist ein Spionageroman, aber es ist eben auch ein Hybrid. Ja? Es ist eben auch eine Coming-of-Age-Geschichte, dieses Nathaniel. Es ist ein historischer Roman. Er hat kuriose Figuren. Tiere, Gerüche, Stimmungen spielen eine unglaubliche Rolle. Das kann er.
Darf ich das so verstehen, dass trotz des kleinen Einwands es doch ein grandios gutes Buch ist?
Das ist ein sehr gutes
Mit. Dann finden wir es alle vier gut. Super. Kriegslicht. Erschienen bei Hansa. Unser erster Buchtipp ist der von Katrin Schumacher. Und sie hat sich passend zum Titel des Buches, das sie jetzt empfehlen wird, Zum Berg hin aufgemacht.
Ein Eine Frau, ein Gebirgsmassiv. Nan Shepherd war Schottin, Schriftstellerin, 1893 geboren und jahrzehntelang zog es sie in eine ganz bestimmte Berglandschaft, die Cairngorm Mountains. Kalt, windig, mit kleinen Seen und Wacholderbüschen, Flechten und Schluchten. Großbritanniens Arktis. Tausende Kilometer legte Nan Shepherd in dieser Landschaft zurück, zwischen glühenden Kiefern und zarten Enzian. Die Natur berührt sie dabei, an Beinen und Armen. Die äußere Landschaft der Welt und die innere Seelenlandschaft sind für Nan Shepherd in ständigem Austausch. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs schreibt Nan Shepherd ihre Eindrücke in einem schmalen Band auf. The Living Mountain, der lebende Berg. Ein Klassiker, neu zu entdecken, übersetzt von der Schriftstellerin Judith Zander. Ein Plädoyer für das Schmecken, Hören, Ertasten der Welt. Ein Buch, das auf wunderbar poetische Weise davon erzählt, dass Hinausgehen in Wirklichkeit hineingehen ist.
Der Schriftsteller Christoph Hein wuchs in der Nähe von Leipzig als Sohn eines Pfarrers auf. Und ich erwähne das, weil es im neuesten Roman eine Rolle spielt. 1983 schrieb er einen Roman, der gleichermaßen in Ost und West bekannt und geschätzt war, nämlich Drachenblut, auch wenn der Roman im Osten einen anderen Titel hatte, nämlich Der fremde Freund. Das hier ist sein neuester bei Surkamp erschienener Roman, Verwirrnis, eine Anspielung nicht zuletzt auf Musils Die Verwirrung des Zöglings Törleß. Frau Schumacher, an Sie als Literaturchefin des MDR kann ich mir die Frage natürlich nicht verkneifen, ob man sagen kann oder ob man da vielleicht mit zu kurz tritt, dass Christoph Hein ein Chronist der DDR-Geschichte ist.
Man greift zu kurz, würde ich sagen. Also er ist ein Chronist, zweifelsohne ein Chronist deutsch-deutscher Verhältnisse, ein Chronist, der ja einen so langen Zeitraum beschreibt in seinen Büchern, meistens, fast immer. Der geht weit über Zeit und Raum der DDR hinaus. Also er nimmt sich gerne ein ganzes Jahrhundert und spannt einen großen Bogen. Also er ist für die Makroebene tatsächlich zuständig, denke ich. Und nicht unbedingt für kleine Mikroerzählungen im Psychologischen, eher für wirklich große Bögen. Er hat irgendwann mal gesagt, er ist ein Chronist ohne Botschaft. Das heißt, er möchte nicht warnen oder verteufeln, sondern einfach darstellen. Er will aufschreiben und das möglichst genau.
Dann schauen wir uns mal an, worum es geht in Verwirrnis.
Friedewart und Wolfgang sind Außenseiter an der Oberschule in der katholischen Kleinstadt in Thüringen. Friedewarts Vater sieht ihre Freundschaft mit Wohlwollen. Ansonsten ist er ein tyrannischer, tief religiöser Mann, der seine Familie streng kontrolliert.
Die anhaltende Angst vor seinem Vater nahm ihm die Luft zum Atmen. Jede Nacht murmelte er vor dem Einschlafen halblaut sein Abendgebet. Gott möge seinen Vater sterben lassen. Obgleich er wusste, dass es eine Todsünde war.
Irgendwann wird aus der Freundschaft der beiden Liebe. Friedewart ist glücklich, doch er schämt sich zugleich für seine dunklen Regungen. Heimlich leben sie ihre Liebe und suchen verwandte Helden in der Literatur.
Basini war schön gebaut. An seinem Leibe fehlte fast jede Spur männlicher Formen. Er war von einer keuschen, schlanken Magerkeit der eines jungen Mädchens. Und Törleß fühlte das Bild dieser Nacktheit, wie heiße, weiße Flammen in seine Nerven aufflogen.
Für den tiefreligiösen Vater bricht eine Welt zusammen. Dem Sohn will er die perversen Gefühle aus dem Leibe prügeln.
Zwei Männer in einem Bett!
Er wollte genau wissen, was die beiden getrieben hatten. Und was er zu seinem Schöpfer einst sagen wolle, wenn er vor ihn treten müsse.
Wem tut das wohl mehr weh, Friedewart? Dir oder mir?
Er war wie von Sinnen. Kalter Zorn lag in jedem Hieb.
Weißt du, wie man sowas nennt? Das ist Sodomie!
Trotz der Schläge lieben sich die beiden Jungen heimlich weiter. Friedewart schafft es, wie Wolfgang, einen Studienplatz in Leipzig zu bekommen. Er studiert Literaturwissenschaft und wird später auf der akademischen Leiter steil nach oben klettern. Doch er fühlt sich sündig, schmutzig und kompensiert das mit wahnhafter Mustergültigkeit. Dazu kommt die Angst vor Entdeckung. In der DDR ist Homosexualität bis Ende der 60er Jahre strafbar.
Sieht ganz hervorragend aus.
Die Studenten bauen sich Scheinidentitäten mit einem befreundeten lesbischen Paar auf. Für eine Weile eine glückliche Zeit. Die durch die Trennung in Osten und Westen ein Ende finden wird. Was bleiben wird, ist Friedewarts Scham für sein angeblich perverses Begehren, das ihm sein Vater nicht aus dem Leib zu prügeln vermochte.
Eins von den vielen Dingen, die mich an dem Roman wirklich fasziniert haben, war, ich habe mir das nie so klar gemacht, welche Bedeutung die beiden unterschiedlichen politischen Systeme, also das Westdeutsche und die DDR, für Sexualität und Freiheit bedeutet haben. Mhm. Denn im Film klang das ja schon an, das Verbot von Homosexualität im Westen hat ja wesentlich länger gedauert als das im Osten. Und Wolfgang, also einer der Helden, geht ja in den Westen und damit ist die Trennung besiegelt. Aber ich will dem nicht vorgreifen. Wie kam das bei Ihnen an, Sandra?
Zum einen lernt man tatsächlich unheimlich viel aus der Geschichte noch einmal über West-Ost. Sie haben es eben schon erwähnt. Das andere ist, was mich wirklich umgehauen hat an diesem Roman, ist, dass es eigentlich ein Roman ist über patriarchale Strukturen. Mhm. Und zwar in der Familie wie in einem politischen System. Mhm. Und es immer darum geht, wie der Einzelne, das Individuum sich gegenüber diesen Kräften verhält. Und dieser Vater, dem wir es hier zu tun haben, der seine Kinder prügelt,
selber geprügelt wurde,
gleichzeitig ein gläubiger Christ, der auch im Nationalsozialismus widerstanden hat, der aber von diesem perversen Gedanken getrieben ist, dass er nur aufgrund dieser Härte, die er erfahren hat und die er an seine Kinder weitergibt, so ein aufrechter Mensch geworden ist und glaubt, die Kinder mit dieser Gewalt zu guten Menschen zu erziehen. Und auf dieser Tragik beruht das ganze Geschehen, was hier geschrieben
ist. Was ja auf einer, Sie hatten eben gesagt, Makroebene, was auf einer Makroebene ja für die politischen Systeme auch gilt.
Natürlich.
Na, weil die Idee haben, wir müssen durch Härte die Menschen zum Besseren erziehen. Genau das ist ja die Idee.
Naja, aber das ist natürlich ein fürchterlich tragischer Roman, ja, weil das, was patriarchalisch geschützt werden soll, natürlich dazu führt, dass das System sich selbst suizidiert. Ja, der Sohn bringt sich um, nachdem er fast zum Sträfling geworden ist. Die Tochter läuft von zu Hause weg, die Mutter wird ruiniert und dieser Sohn wird ja auch in den Ruin getrieben. Diese Liebe hält ja auch nicht. Ja. Das heißt, das politische System geht zusammen mit dem familiären System kaputt. Und das, woraus die Widerstandskraft erwächst, ist genau das, was denn diesen ganzen Staat komplett ruiniert. Wobei dann die Krönung ja des Ganzen ist, dass dieser Staat denn in sich ruinös, aber denn am Ende tatsächlich ruiniert wird von der kolonialen Übernahme durch den Westen.
Ja? Der aber in sich auch ruinös ist, weil das System, das im Westen herrscht, das klingt ja in dem Buch an, freier Markt, macht die Universität kaputt.
Genau,
die verscherbeln die ganze Leipziger Universität für nichts im Grunde genommen.
Genau. Also das heißt, das sind praktisch diese Systeme, also es kommt nicht so was zu einer, wie einer Vereinigung oder wie einer Lebensschöpfung oder wie einer Widerstandskraft, sondern all das wird zerrüttet. Und zwar am schlimmsten denn zerrüttet durch die feindliche Übernahme durch der Bundesrepublik für die DDR. Ja, das ist eigentlich so die These. Also in sich ist schon alles zerrüttet und diese Zerrüttung bringt denn den völligen Ruin in dem Selbstmord.
Ich stimme dem völlig zu. Worüber ich länger nachgedacht habe, ist, dass in dem Roman ja ein paar Mal dieses Thema Ostsentimentalität auftaucht. Also Wolfgang, der ja im Westen ist, wirft seinem Ex-Freund Friedewart vor, dass er Lamoyant ist, also rührselig. Er selber hat sich ja im Westen abgesetzt. Und das klingt ja so ein paar Mal, der hat ja sowas, wie soll ich sagen, sentimental stoisches Friedewart. Und ich habe mich gefragt, inwiefern Hein das eingeführt hat, um dieses Element Ostalgie irgendwie stark zu machen. Man kann das ja verstehen, dass er an diese romantische Liebe glaubt, die Wolfgang relativ cool beiseite...
Absolut nicht teilt.
Absolut nicht teilt. Nee.
Aber das steht so ein bisschen gegeneinander. Also ich habe es nicht so richtig zusammengekriegt, muss ich sagen.
Ich habe das gar nicht rausgelesen, ehrlich gesagt.
Das taucht an. Ich könnte ein paar Stellen vorlesen.
Ich finde eher, dass er, da er diesen Fokus so aufzieht, die Frage stellt, wie kann sich eine Biografie oder eine Figur gegen die Geschichte behaupten? Und sie wird da, finde ich, stark, also Friedebert wird da stark, wo er als zeitlos beschrieben wird. In seiner Knabenliebe, die ja fast auch was Reines hat oder was viel Reineres als das, was Wolfgang tut, indem er sich noch in so eine heterosexuelle Beziehung begibt.
Aber er bleibt undercover die ganze Zeit.
Ja, das
stimmt,
aber
er outet sich nicht.
Er ist eine zeitlose Figur. Und am lächerlichsten werden die Figuren in dem Roman, die extrem zeitverhaftet sind, also der Stasi-Mensch. Da gibt es so zwei Stasi-Menschen und natürlich so knirschende Kunstlederjacken, komische Täschchen dabei. Also die werden in dem Moment lächerlich, ja? Aber Friedewart behauptet sich durch eine gewisse Zeitlosigkeit.
Ja, aber die hat was Verklemmtes. Also er outet sich nicht und naja, letztlich bringt er sich um, weil am Ende soll das Geheimnis, dass er die ganze Zeit schwul war und praktisch undercover verheiratet war, gelüftet werden. Das erträgt er nicht und bringt sich um.
Ich glaube, dass was anderes passiert. Ich glaube, dass das auf der Welt nicht funktionierende Patriarchat, sowohl was die Familie als was die politischen Systeme angeht, dass der Friede da ist, kriegt er, glaube ich, auch das Zeitlose hier, Hans Meyer Goethe, dass er das praktisch projiziert auf die sogenannten Geistesfürsten und dass er dann auch tatsächlich an deren Stelle tritt.
Ja, das taucht ja jetzt im Film nicht auf, aber es geht um die Professoren, die in Leipzig lehren und da gibt es ein historisches Vorbild, Hans Meyer.
Und er wird ja Professor. Ja. Und er wird das in dieser also das auch sehr patriarchalisch geführten Geistesgrößen, ja Geistesfürsten, er tritt in diese Genealogie ein und als der Westen, die den ruiniert, nämlich indem er die Leute alle entlässt und indem er genau dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis in seinen Augen zerstört, da bringt er sich um. Weil das praktisch die Gegenfigur ist, also das geistige, wie soll man das sagen, das geistige Patriarchat ist die Gegenfigur zu dem gelebten Patriarchat. Und die Vorstufe dazu ist das Schwulsein, aber das Erreichen ist tatsächlich denn der auserwählte Sohn dieses Hans Meyers zu sein. Ja, also in diese geistige Linie der Fürsten oder der Gelehrten, wie man das sagt, einzutreten.
Aber deshalb bringt er sich ja eben auch erst um, als er in Freiheit ist.
Genau.
Und es ist diese doppelte Tragik und das macht Christoph Friedewart ganz großartig, dass er sozusagen in dem repressiven System ja jemand ist, der immer zu den Studenten hält, der auch einiges wagt.
Und jetzt, wo er
sehr mutig ist, der von der Stasi erpresst wird wegen seiner Homosexualität.
Aber es nicht macht.
Also er führt die Stasi vor. Er schreibt einen Reisebericht und schreibt tatsächlich ab, was auf dem Programmpunkt
steht. Er gibt letztlich einfach nur das Programm ab.
Genau. Und genau dieser diese Art, wie er die Stasi ausspielt, wird ihm dann, als die DDR untergegangen ist, zum Verhängnis. Ja? Dass man ihn als Stasi-Mitarbeiter enttarnen will. Wenn er jetzt sagen würde, er wurde wegen seiner Homosexualität unter Druck gesetzt, dann wäre das Verständnis da, aber das kann er nicht mit sich vereinbaren und der einzige Ausweg ist der Untergang für ihn.
Also wenn Sie jetzt das Gefühl hatten, was erzählen die da? Das sind ein paar Stränge, die wir jetzt zusammengenommen haben. Man muss schon das Buch lesen, glaube ich. Das haben wir in dem kurzen Film jetzt nicht darstellen können. Daumen hoch, Daumen runter.
Ja, eher sehr
viermal. Das haben wir gar nicht so häufig. Ne? Also schon mal vier Leute, die wieder dieses Buch gut finden. Verwirrnis. Nee, der nächste Tipp von Sandra Kegel passt gut zu unserem west-ostdeutschen Roman gerade eben, denn wir bleiben in Deutschland mit dem neuesten Roman des Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers Thomas Klupp.
Nach seinem vielbeachteten Romandebüt Paradiso hat Thomas Klupp sich erstaunlich lange nicht zu Wort gemeldet. Nun meldet er sich zurück mit einer Romangroteske aus der oberpfälzischen Provinz, die so lustig und böse ist, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Benedikt Jäger lebt in Weiden, diesem Kaff, das so spektakulär ist wie ein Taubenschiss. Mit seinen Kumpels hängt er tagsüber auf dem Tennisplatz ab und abends in der Provinzabsteige Butterhof. Der Schüler steht aber deshalb so unter Strom, weil er ein pathologischer Trickser ist. Und permanent damit beschäftigt, all seine Lügen im Zaum zu halten, die jederzeit aufbrechen können. Aber alle in Weiden verstehen sich auf das Geschäft mit der Selbstveredelung. Ob Lehrer, Eltern, Bürgermeister oder Drogendealer. Und daraus bezieht der Roman seine schwarze Komik. Das ist drastisch, das ist entlarvend, das zeigt Weiden als eine Welt, die all das, worüber sie predigt, in Wahrheit verrät.
Zu unserem dritten Roman und zu Otessa Moschweg, 1981 in Boston geboren, und ihrem dritten Roman. Der erste handelt von einem alkoholkranken Seemann, der zweite hochgelobt von der Kritik, Aline, von einer emotional gestörten Frau, die sich um ihren alkoholkranken Vater kümmert. Und diesmal geht es in dem bei Liebeskind erschienenen Roman Mein Jahr der Ruhe und Entspannung um eine Frau um die Jahrtausendwende, um viel Drogen, die New Yorker Kunstszene, Depression und Weltflucht. Und das Cover, Frau Finken, das ja auch auf der amerikanischen Ausgabe zu sehen ist, das verstehe ich nicht. Wie passt das zu einer jungen Frau, zu New York, Drogen, Kunstszene?
Das ist von Jacques-Louis David, der ja auch die großen Ikonen des Kaiserreichs, des französischen Kaiserreichs gemalt hat. Und ich finde, das passt unheimlich gut, weil das eine statueske Schönheit ist, also weil dieses Spiel zwischen Leben und Tod, dieses Wegdriften aus der Gegenwart hin in die Antike.
Das alles sehen Sie in dem Buch?
Gucken Sie mal, ja, das Wahnsinn. Sind doch wieder diese antikisierenden, ja, die ganz der Busen und so. Aber das ist so eine Mischung zwischen Belebung des Toten, und das ist ja ein Dekadenzroman natürlich, und deswegen finde ich, passt das sehr gut zum Neoklassizismus.
Okay, also das Bild habe ich jetzt wenigstens schon mal gut verstanden. Und wir schauen uns jetzt den Film an, und die ganzen Texte des Films, also die O-Töne, sind alle Zitate aus dem Roman.
Ich war die Tussi, die am Eingang hinterm Tresen saß und einen ignorierte, wenn man die Galerie betrat. Die ernst dreinblickende Schöne am Empfang, die coole Avantgarde-Outfits zur Schau trug. Ich sah aus wie ein Model, hatte Geld, für das ich keinen Finger krumm zu machen brauchte, trug echte Designerklamotten, hatte einen Abschluss in Kunstgeschichte und war damit Teil der Kulturelite. Am Wochenende machte ich das, was von einer jungen Frau in New York erwartet wird. Ich ertrug Einkäufe und Gesichtsbehandlungen, ließ mir Strähnchen machen, ging in ein überteuertes Fitnessstudio. Während meiner Pausen hielt ich ein einstündiges Mittagsschläfchen in der Besenkammer unter der Treppe. Süßer Schlaf. Nichts bereitete mir so viel Freude, schenkte mir so viel Freiheit und gab mir die Macht. Seit ein paar Monaten zog ich mich für die Arbeit schon nicht mehr anständig an. Zu diesem Zeitpunkt hielt ich schon seit fast einem Jahr Mittagsschlaf. Ich schlief einfach für mein Leben gern. Ich war somnophil. Meine Besuche bei Dr. Tuttle begannen im Januar 2000. Dr. Tuttle wusste nichts von meinem Winterschlafprojekt. Sie sollte glauben, dass ich zwar voll funktionsfähig, aber mit den Nerven am Ende war, damit sie mir all das verschrieb, was mich am verlässlichsten im Schlaf versinken ließ. Meinen Winterschlaf begann ich Mitte Juni 2000. Ich war 26 Jahre alt. In meinen wachen Stunden schaute ich hauptsächlich Filme. Fernsehen hielt ich nicht aus. Ich war tatsächlich auf Drogen. Ich schluckte mindestens ein Dutzend Tabletten am Tag. Aber ich hatte das Gefühl, es verlief in geordneten Bahnen. Die sorgenfreie Ruhe meines Schlafs wurde durch eine Rebellion meines Unterbewusstseins empfindlich gestört. Ich fing an, im bewusstlosen Zustand Dinge zu tun. In diese Zeit fällt auch der Auftakt meiner umfangreichen Online-Shopping-Aktivitäten. Ich kaufte Unmengen Spitzenunterwäsche. Alles war voll korrekt. Ich wollte einfach nur schlafen, sonst nichts. Ich hatte einen Plan. Ich mache einfach mal Pause, mehr nicht. Ein Jahr der Ruhe und Entspannung.
Ich muss eine peinliche Geschichte zu diesem Buch erzählen. Ich habe mich mit großer Freude durchgelesen. Ich habe das also bis gestern fertig gelesen. Ich hatte Fahnen, also nicht das richtige Buch. Und lese Kapitel 8, ja, es ist ja schön groß oben, Kapitel 8, eine Seite und denke, so ein Mist. Ich habe die restlichen Seiten des Buches nicht. Ich habe nur die erste Seite von Kapitel 8 und rufe beim Verlag an und sage, kann das sein, dass ich nur die erste Seite von Kapitel 8 habe und jetzt überhaupt nicht weiß, wie der Roman eigentlich ausgeht? Es stellte sich raus, diese eine Seite ist das Ende des Buches.
Genau.
Und jetzt würde ich gerne wissen, ob ich der Einzige bin, der so bescheuert ist und gedacht hat, das geht irgendwie noch weiter.
Witzigerweise habe ich das auch gedacht.
Danke.
Ich habe allerdings nicht beim Verlag angerufen, aber ich war so ermüdet von der Lektüre dieses Buches,
dass ich
froh war, dass es vorbei war.
Okay.
Also ich kann es auch gerne erklären. Also ich finde es
wirklich, ja, wir sind ja eine diskursive Sendung. Argumente schaden nicht.
Also ich finde die Nöte dieser jungen Frau in dieser dekadenten Zeit vor 9/11 uninteressant. Ich finde es eine uninteressante Figur. Ich finde das, was sie als Motiv reinspielt, nicht plausibel, ihre Gegenspielerinnen, ihre Freundin. Und am Ende, und dann höre ich auch auf, das Ganze mit dem 11. September beenden zu lassen.
Man ahnt das. Aber nur mal für einen Moment als Gedankenspiel. Könnte es sein, dass Sex in the City irgendwie das Vorbild ist?
Ja,
sofort. Und das so auf einer anderen Ebene eigentlich dagegen geht?
Nein.
Okay.
Also ich habe, ehrlich gesagt, finde ich auch das Buch nicht unbedingt gut nach Hause gebracht mit dem 8. Kapitel. Aber dort wird ja nochmal vollkommen klar, dass es eine Satire ist, eine böse Satire auf diese Überdrussgesellschaft, dieses wahnsinnige Ennui, was diese Figur verströmt, diese Müdigkeit. Ich meine, es ist ja ein wunderbarer Gedanke, endlich mal schlafen. Ist ja ein Paradiesgedanke. Also es weiß doch jeder an den Rändern
zumindest
vom Schlaf.
Zumindest jeder mit einer Depression. Ne? Die anderen Leute bleiben lieber gerne wach.
Aber das weiß ich nicht, aber so an den Rändern vom Schlaf, da knabbern die Kinder, da knabbern die Wecker. Man kann im Grunde nie ausschlafen. Und bei ihr ist es natürlich so, das ist dann ihr Projekt, ja? Ihr Projekt zu schlafen und zwar nur noch zu schlafen.
Naja, aber das ist natürlich eine Satire, kann man sagen. Ja, aber es ist natürlich vollkommen pervers, weil was zeigt das? Dass eine Frau jung, schön, allen Schönheitsidealen entsprechend, reich, Columbia, alles. Ja, she has every privilege in this fucked up world. Ja, sie ist absolut, also das geht, ist top of the top. Und was ich finde den Roman super interessant, muss ich sagen. Ich fand ihn auch total spannend, natürlich völlig deprimiert, das ist ja auch klar, dafür ist er ja auch da.
Man ist kurz
aber
davor,
alle Bücher, ja, die wir heute gelesen haben, waren ja wohl total deprimiert. Das war Black in Black.
Das werfen übrigens aber, die Leute aber, immer ja, vor, ja. Warum suchen sie immer solche Bücher
aus? Black in
Black,
das ist ja ganz klar. Und das ist das Blackste von allen. Und natürlich, weil praktisch, also ich würde sagen, das ist eine Allegorie und vielleicht auch eine Satire, weil nämlich die Schönheit, die ja eigentlich zum Leben führen soll, hier dazu führt,
theoretisch. Ich erinnere an das Cover.
Schönheit, Venus ist schön. Ne?
Also aber das
Venus
ist doch so wahnsinnig einfach, dieser Gedanke.
Nein, ich finde das, aber ich finde das als Porträt einer bestimmten Schicht und einer bestimmten Klasse absolut interessant. Und ich finde, das ist auch interessant, das in diesem 9/11 enden zu lassen, weil was ist da? Eine Frau, die zu Tode fällt, ist schön. Ja, das ist ja das Resümee von 9/11. Das ist ja keine Katastrophe. Es gebiert Schönheit, in dem zu Tode gefallen wird. Und das ganze Buch ist ja eigentlich nur darüber, über die Faszination.
Was ja das Argument von Stockhausen war, wenn ich mich recht darin sehe,
genau.
Der gesagt hat, dass das größte Kunst,
genau.
Was ja ein echt perverser Gedanke ist eigentlich.
Ja, das ist ein echt dekadenter Gedanke und insofern ist es ein voll perverser Gedanke. Und das Buch ist natürlich über eine Perversion, weil was ist der Schlaf? Der Schlaf ist natürlich der Bruder des Todes. Ist ja klar, ja. Also, und dann wird sie ja auch von diesem Künstler vermarktet, der sie aber am Leben hält, aber der sie am Leben hält als Naturmord.
Aber Frau Fink, das unterfordert sie doch.
Nicht wirklich.
Mich? Ja, das ist doch, das sind doch sozusagen die,
ich find's,
also das ist so offensichtlich. Also da wird dem Leser wirklich alles hingestellt zur Deutung, zur Interpretation. Das ist
ich nehme das als Gegenargument und sage, ja genau, weil das so ist, zeigt uns der Roman, wie bescheuert dieses Leben eigentlich ist, gegen das man, wie Sie, beim Lesen revoltiert.
Genau. Nee, ich revoltiere gegen das Buch. Nicht die Bescheuertheit
des Lebens.
Aber das Geplapper gehört dazu. Dieses Geplapper
dieser
beiden
Frauen. Ich weiß. Aber ich Und ja, diese Neurose, das ist ja unglaublich, ja, diese ewig, dass sie noch immer dünner. Also auch mal diese ganze Schlankheitsding, diese Schönheit, das, ich finde, das ist schon sehr gut dargestellt. Und ich finde auch, der Leser soll natürlich soll er sagen, um Gottes Willen.
Ich habe angefangen, diese ganzen Schlafmittel im Internet nachzugucken, weil ich dachte, gibt es das eigentlich? Haben die wirklich diese Nebenwirkungen? Nein, die sind größtenteils erfunden.
Ja, die haben ja auch
was mich etwas beruhigt hat, weil viele Leute würden sonst sofort in die Apotheke gehen und versuchen, sich das Zeug zu besorgen.
Das Verrückte ist ja auch, dass sie zum Arzt geht und dort etwas haben. Also
die
normalerweise
ist die Psychiaterin.
Ich finde das großartig. Ich finde diese Szenen großartig bei der Psychiaterin. Aber sie geht zum Arzt. Normalerweise geht man zum Arzt, um etwas zu bekommen, damit man weiter funktioniert. Sie möchte etwas haben, damit sie nicht mehr funktioniert. Das ist ja ein wunderbares Paradox. Und ist dann aber trotzdem, greifen dann im Schlaf diese seltsamen kapitalistischen Automatismen, dass sie im Internet Shopping. Mit Männern chattet und Online-Shopping etc. Ich finde das großartig dargestellt.
Ja, und sie lässt sich sogar mit einem Künstler ein, der ihren Schlaf als Kunstprojekt nochmal verwertet.
Es funktioniert
ist ja
gar nicht, aber nicht so, so
dass sie, deswegen stimmt diese These nicht, dass sie nichts will, dass sie sich von allem befreit und einfach loslassen will, sondern es ist ein totaler Vermarktungsgedanke, der hinter diesem, und deswegen ist sie.
Aber deswegen Satire. Es zeigt die Perversion dieser Gesellschaft auch
bis zum Abschluss.
Mein Begriff dafür war Bullshit-Nirvana. Weil Bullshit-Nirvana bringt das irgendwie für mich auf den Punkt, weil ich schlafe und hoffe dadurch, dass ich, und zwar nicht etwa, weil ich selber schlafen kann, sondern zugedröhnt mit Schlafmitteln eigentlich, und hoffe, dass ich aufwache und die Welt ist anders und ich bin ein anderer Mensch. Also sozusagen Erleuchtung durch Schlafmittel.
Renaissance, das sagt sie auch die ganze Zeit, ja? Das ist ja auch völlig pervers.
Man kann sich fragen, ob wir nicht im Grunde genommen in diesem Zustand vorher auch waren, dass wir praktisch im Dauerkoma waren, aber irgendwie gehofft haben, ja, eines Tages werden wir aufwachen und dann ist die Welt besser. Dann ist der Kapitalismus etwas netter und die Kunstszene auch ein bisschen netter und ich bin schlank und so weiter. Ich fand das eigentlich einen guten Gedanken.
Nee? Also ich bin im Koma geblieben.
Okay. Gut, also ein Buch, was eine Patientin ins Koma versetzt hat. Die anderen, ja, wir fanden es gut, ne?
Ja.
Ich habe übrigens auch viel gelacht. Nie gelacht?
Ich habe irre gelacht. Irre.
Dr. Tuttle.
Ich finde es brüllend. Dr. Tuttle, wahnsinnig. Ist
die Psychiaterin Dr. Tuttle. Würde ich Ihnen nicht empfehlen, falls Sie mal irgendeinen Arzt aufsuchen sollten.
Ich kann nur Medikamente.
Mein Jahr der Ruhe und Entspannung erschien bei Liebeskind. Und in dem Buch gibt es eine Szene, da sitzt die Ich-Erzählerin mit ihrer Freundin Reva, über die könnte man auch lange reden, ermattet nach so einem bescheuerten Tag vor einem Pornofilm. Und lapidar heißt es dann, der läuft im Fernsehen, nach einem ganzen Tag des Nachdenkens über den Tod fühlt es sich gut an, Leuten beim Sex zuzusehen. Manchmal reicht es auch, mehr über ihre Liebe zu erfahren. Kompensation durch Haustiere eingeschlossen. Hier ist der Buchtipp von Barbara Fink.
Ich möchte gern von Colette, die Katze aus dem kleinen Café, empfehlen. Und meine Lieblingsgeschichte darin ist eine subtil erzählte Dreiecksgeschichte, die den kleinen Haken hat, dass der Dritte im Bunde eine Katze und keine Frau ist. Und diese Katze, die sich in Liebe zu dem Bräutigam oder dann dem Ehemann verzehrt, führt ihn zurück in das verlorene Paradies seiner Kindheit, in seinen Lieblingsgarten, in den Garten, über den seine Mutter voller Sorgfalt wacht, die Ehe zerbricht, der Ehemann folgt der Katze zurück zu seiner Mutter, zurück zu seiner wohlbehüteten Kindheit und mit dem Zerbrechen dieser Ehe zerbricht auch gleichzeitig die Allianz zweier Flügel der französischen Großbourgeoisie zwischen dem industrieökonomischen aufstrebenden Großbürgertum und dem landbesitzenden Großbürgertum.
Ich werde nicht müde, Ihnen in unserer kleinen Buchsendung immer wieder auch Lyrik zu empfehlen, denn ich finde, Gedichte öffnen die Welt auf eine ganz einzigartige Art und Weise. Und das ist mein Buchtipp. Fast schäme ich mich ein wenig. Ein Meilenstein der deutschen Sprache, 1200 Seiten, Das alles in einer Minute. Aber es geht, weil das Buch den Schlüssel für sein eigenes Innenleben bereithält und seine Sprache das sagt, was überhaupt sagbar ist. Celans Eltern sind von den Nazis ermordet worden. Er selber litt ein Leben lang unter den Folgen des Holocaust und unter dem Gefühl, seine Eltern im Stich gelassen zu haben. Davon zeugt unter anderem sein Gedicht Todesfuge. Barbara Wiedemann hat nun sämtliche Gedichte neu herausgegeben, also die zu Lebzeiten erschienen, die aus dem Nachlass und vor allen Dingen grandios kommentiert. Ihr Kommentar will keine Interpretation sein, bietet aber den Schlüssel zu versteckten Sprachkammern Celans. Mir selber sind viele Details jetzt erst richtig klar geworden durch Angaben von Orten, Entstehungszeit, Notizen Celans oder die Bezüge zu anderen Gedichten. Ein bewegendes Meisterwerk, ein grandioser Kommentar, das alles in einem Buch, ein echtes Geschenk. Ist vermutlich nicht ganz einfach, ein junger Schriftsteller zu sein und dann mit Nachnamen Talent zu heißen, wenn auch mit Doppel-L geschrieben, ja, und dieses Talent beweisen zu müssen. Jetzt ist sein erster Roman erschienen mit dem zunächst mal romantisch klingenden Titel »Mein Ein und Alles«. Das Buch wurde von der Washington Post und auch von der New York Times zum Most Notable Book 2017 gewählt. Erschienen bei Penguin. Frau Kegel, weiß man was über den Autor? Abgesehen davon, dass er offensichtlich ein Talent ist?
Ja, also man kannte ihn nicht, bis er diesen Roman vorgelegt hat, sein Debüt, das tatsächlich in Amerika durch die Decke gegangen ist und jetzt gerade auf Deutsch erschienen ist. Gabriel Talent ist aufgewachsen im nördlichen Kalifornien, in einer sehr liberalen Welt. Er hat zwei Mütter, manche von Ihnen kennen vielleicht Elizabeth Talent, das ist eine seiner Mütter, die selber Schriftstellerin ist und mit Kurzgeschichten berühmt geworden ist. Aufgewachsen in einem sehr liberalen, sehr offenen Haus, in dem viel Literatur gelesen wurde, auch vorgelesen wurde, laut abends, Edgar Allan Poe oder Oliver Twist. Und das merkt man natürlich diesem Roman an, weil das ist eine Oliver Twist-Geschichte. Im Zentrum steht ein Mädchen, das allein auf sich gestellt ist in einer Welt des Schreckens. Es ist ein Inzestroman, den man bisweilen kaum ertragen kann bei der Lektüre. Und
aber wir haben ihn selbstverständlich verfilmt, wenn auch nur.
Turtle Elveston ist 14. Eigentlich heißt sie Julia. Aber ihr Vater nennt sie Turtle. Manchmal auch liebevoll Krümel. Turtle ist kein gewöhnliches Mädchen. Sie wächst in den nordkalifornischen Wäldern auf. Sie weiß, wie man in der Wildnis überlebt. Ihr Vater Martin hat es ihr beigebracht. Mit ihm wohnt sie alleine in einem abgelegenen, heruntergekommenen Haus. Ihr Alltag ist von eigenartigen Ritualen geprägt. Krankhaft wacht Martin über das Leben seiner Tochter, ihren Körper und ihre Seele. Seine Liebe ist übermächtig. Turtle kann ihr nicht gerecht werden. Oft denkt sie an Selbstverletzung, fühlt sich hässlich und schuldig ihm gegenüber. Martins besitzergreifende Liebe geht weit, zu weit. Dabei ist er ein faszinierender Mann, klug, liest Philosophen und ist Pazifist. Bei ihren Streifzügen durch die Wälder begegnet Turtle zwei jungen Wanderern, die sich verlaufen haben. Turtle führt sie aus dem Wald. Mit ihnen erlebt Turtle, wie unbeschwert Menschen miteinander umgehen können.
Aber ich kann euch helfen. Folgt mir.
Nach ihrer Rückkehr ahnt Martin nichts Gutes. Gefangen in seiner Liebe, die nichts als Zweisamkeit zulässt, beschwört er Turtle. Sie soll wissen, beide sind schicksalshaft miteinander verbunden.
Ein und alles. Du bist mein Ein und alles.
Und dann trifft Turtle einen der Jungen wieder. Könnte außerhalb des Waldes ein anderes Leben auf sie warten?
Ein für sie unbekanntes Gefühl macht sich breit. Ist sie verliebt? Doch Martin wird sie niemals freigeben.
Mir. Mir. Schießt du? Dass ich hier irgendwas, nicht mitbekommen hätte, dass hier irgendwas anders ist.
Rasend vor Wut zeigt er sich von seiner grausamsten Seite. Ihre Situation scheint ausweglos. Turtle denkt an Suizid. Und dann bringt Martin plötzlich ein junges Mädchen mit nach Hause. Will er Turtle tatsächlich einfach so ersetzen?
Mein Ein und Alles. Klingt sehr nett. Du bist mein Ein und Alles.
Ja.
Ist aber, wenn man das Buch liest, das, was man wahrscheinlich danach nie mehr sagen wird. Ich fand's ja nicht schwer zu lesen im Sinne von, dass das Buch kompliziert ist, sondern es ist schwer zu ertragen. Ich nehme an, das ist Ihnen nicht anders gegangen.
Ich finde, das ist aus mehreren Gründen schwer zu ertragen. Natürlich, weil die Geschichte schwer zu ertragen ist, weil das auch eine Foltergeschichte ist. Es ist nicht nur Inzest, sondern auch Folter. Ja, also es ist irgendwie, außerdem ist es eine Wahnsinnsgeschichte, weil das diese Hassliebe ist, die die beiden verbindet, die praktisch auch noch diesen Spalt in das Ich bringt. Ja, also der Selbsthass, der eben im Suizid, im Selbstmord enden soll. Ich fand, dass es auch wirklich eine schwierige Geschichte ist, weil die einfach so amerikanerlastig ist. Ja, meine Freundin würde sagen, viel zu viel Adjektive, das geht gar nicht. Und irgendwie diese amerikanische Besessenheit, deswegen würde ich auch nicht sagen Oliver Twist, ich würde eher sagen sowas wie Thoreau oder Walden. Ja?
Allein also, schon durch die Naturbeschreibung
ja,
im Buch.
Also just too much of a good thing. Und ich fand, ästhetisch finde ich, ist das keine gute Idee, und sonst finde ich, ist es ideologisch auch irgendwie.
Aber man beginnt zu verstehen, zum Beispiel, warum diese Faszination der Republikaner an Waffen und unterschiedlichen Waffensystemen.
Absolut.
Weil ich meine, das ist eine kleine Waffenkunde, dieses Buch. Ja. Also was Revolver, Schrotgewehre, Schrotmunition und so weiter angeht.
Das stimmt.
Ist ein Buch, das auch ganz viel eben über das zeitgenössische Amerika erzählt.
Man erkennt sehr gut den Waffen.
Die Natur, The Pursuit of Happiness, das kommt alles vor. Aber im Kern geht es letztlich um diese inzestuöse Vater-Tochter-Geschichte. Und das Unerträgliche daran ist, dass die Tochter, also das Opfer, das System des Vaters, des paranoiden Vaters aufrecht erhält, indem sie ihn ja verteidigt. Also den Menschen, der sie am meisten quält, der sie über Jahre misshandelt und vergewaltigt, der wird von ihr stabilisiert gegen jeglichen Übergriff. Helferfiguren, die an diese Situation herankommen, Lehrer, Freunde, die verjagt sie alle und gleichzeitig, und deswegen finde ich den schon, also für ein Debüt muss ich sagen, bemerkenswert, dass der Vater seine Tochter tatsächlich ja zu einer Kampfmaschine abrichtet. Wie Sie gesagt haben, sie hat das ganze Waffenarsenal, sie ist ein Scharfschützin, kann perfekt schießen und in der Natur überleben. Und ich glaube, dass der Vater letztlich seine Tochter dazu abrichtet, irgendwann gegen ihn vorzugehen, sich von ihm zu befreien, was nur in einem Showdown geht.
Ich meine, das ist ja ein Zufall, wenn man diese Bücher zusammenliest. Aber ich habe beim Lesen natürlich an die Geschichte von Hein, über die wir eben geredet haben, gedacht. Über den Vater, der ebenfalls sein Kind schlägt.
Und in den Selbstmord treibt.
Letztlich, damit es aufbegehren kann und stark ist, was hier in dem Buch so endet, dass sie den Vater erschießt.
Aber interessanterweise ist das ein Vater, der außerhalb des Systems steht. Also Heinz Vater, der Vater von Friedewart, der System verankert in seiner Religion. Ganz kurz, der Vater Martin Alveston von Turtle, der sieht sich ja selber als self-made, outlaw, Intellektuellen, liest Rousseau etc. und steht eigentlich für eine ganze Reihe von Menschen in diesem Buch, die sich aus der Gemeinschaft ausgeklinkt haben und irgendwie weg wollen mit, entweder jeder ist sich selbst der Nächste, entweder mit Waffe oder mit Yoga oder mit Drogen oder mit Geld, irgendwie außerhalb stehen. Und interessanterweise, ich finde, das ist ein Bild, was man annehmen kann für eine amerikanische Gesellschaft. Interessanterweise ist es dann für Turtle, die Tochter, eine Bildungsinstitution, die sie da wieder rausholt. Also der Showdown findet in der Schule statt, also nicht nur gewissermaßen, sondern tatsächlich. Und es ist eine Lehrerin, die sie da nachher rausholt.
Noch weiter, wenn ich da noch einhaken darf, es ist der Garten. Das Schlussbild ist, dass sie einen Garten hegen will. Und wenn wir von Walden reden, sind wir natürlich jetzt kultivieren.
In der Garten, Pflegen, Kultura, also das ist sozusagen die Wurzel von Kultur überhaupt.
Und was ist Ihre Erfahrung? Jeden Tag oder jede Woche vergehen diese Pflanzen. Sie schafft es nicht, diese Pflanzen am Leben zu erhalten, und sie versucht es immer und immer wieder.
Aber deswegen ist es ein echter amerikanischer Roman. Es ist der einzige Roman, den wir heute gelesen haben, der kind of a happy ending hat, ja. Und der praktisch.
Haben die anderen alle ein Happy End?
Nein, kein, überhaupt nicht. Sagen. Der hat aber ein Happy End.
Naja, also bei Christoph Hein gibt es einen lesbischen Kuss am Schluss, der natürlich schon so etwas wie eine Hoffnung ist.
Vater erschossen. Ja, also der lesbische Garten Kuss. Garten im Eimer, aber irgendwie.
Ja, nein, aber die Anna ist bei ihr, sie wird auf die Proms gehen, sie wird vermutlich von dieser großen Liebe von
dem. Aber das ist ihre Fantasie, das steht nicht im Buch.
Ja, aber das, also ich würde sagen, es gibt am Ende diese Hoffnung auf den amerikanischen. Und der Garten wird natürlich irgendwann wachsen.
Nee, also das sind Überlebende. Das sind Überlebende. Also das Indianermädchen, womit auch noch diese ganze Geschichte Amerikas mit reingespült wird, wird zu einer Tante gebracht, vollkommen offen,
was da wird. Ich muss an einer Stelle ein bisschen widersprechen mit dem Outlaw. Ich finde das Tolle an der Figur von dem Vater, die ja völlig ambivalent ist, also dass der Typ ein Schwein ist, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber es ist ja trotzdem ambivalent ist, dass er in dem, was er sagt, ja im Grunde genommen das ganze linke Meinungsspektrum in Amerika abdeckt. Also es gibt die Klimaerwärmung, gegen die wir was machen müssen, es gibt den bösen Kapitalismus, gegen den wir was machen müssen. Das heißt, von dem, was er sagt, ist der Typ ja eigentlich so, dass man sagen muss, ja, einer von uns hat ja irgendwie recht.
Das steht sich ja nicht.
Aber in dem, was er tut, ist er.
Ich meine, das Ganze ist ja, man kann es fast einen Dorfroman nennen, ja. Das spielt kammerspielartig in dieser Gegend, die ich so noch nicht gelesen habe oder. Also
das ist Nordkalifornien, das ist relativ wild zum Teil.
In letzter Zeit jedenfalls noch nicht so wieder gelesen habe. Also wenn ich amerikanische Literatur lese, dann ist es meist irgendwie Bostoner oder New Yorker intellektuellen Milieu oder Redneck Community, wie auch immer. Und dieser Küstenstreifen an der West Coast, ja, der Pazifik, der muss ja atemberaubend sein. Da finden sich halt Althippies. Plus Leute, die sehr, sehr viel Geld haben.
Silicon Valley.
Silicon Valley ist in der Nähe.
Genau,
viel ist Kohle.
Weiter drunter. Und man ist aber trotzdem in so einer Art von Depression verhaftet.
Aber das ist interessant mit New York, weil es gibt ja diesen anderen Roman, Ein wenig Leben von Yanga Hahira, der in New York spielt, eben in den Milieus, die wir kennen.
Und ganz
aber ehrlich. Auch ein Roman, der eine unfassbare Gewaltgeschichte erzählt. Und das sind im Moment Stoffe, die irgendwie aus Amerika uns erreichen. Da ist irgendwas, steckt irgendwas drin.
Sind aber auch in Europa. Wir alle, unsere Geschichten waren Bürgerkriegsgeschichten. Alle, die wir gelesen haben. Inzest, Suizid, alle Krieg von allem gegen allen. Mhm. Das System, das sich selber zerstört.
Ja, aber das sind historische Romane. Also Ondaatje ist ein historischer Roman. Hein ist ein historischer Roman, der in die Gegenwart heran erzählt. Aber Talent, Yanga Hahira.
Könnte man sagen, das ist leider auch historisch.
Ja.
Da muss man sehr böse sein, das gebe ich zu. Wir sind jetzt nicht mehr böse und leider am Ende unserer Zeit.
Außerdem ist es eine griechische Tragödie. Marc Aurel gegen Helena Lysistrata und das Haus der Atriden.
Finden wir es alle gut?
Nee.
Nee, was? Ich glaube, wir müssen noch mal von vorne anfangen mit unserem Gespräch. Nee, ich habe das missverstanden.
Das ist
okay,
ein ganz
also nein.
Bemerkenswertes Debüt.
Ja, mir hat es sehr gefallen.
Nee, zu viel Amerikaner.
Okay, also, mein Ein und Alles. Herzlichen Dank an das Trio, herzlichen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, und zu Hause. Sie finden Sendungen, Filme, alle Bücher und so weiter auf unserer Seite dreiseit.de/Buchzeit. Wir hoffen natürlich, dass Sie trotz der Düsternis, die manchmal durchbricht, viel Spaß mit den Büchern haben. Und Sie wissen ja, Lesen ist wie Serie schauen, nur weiter innen, macht nicht dick und vor allem nicht dumm. Lesen Sie wohl.